Das ist Neulich, die Morningshow am Nachmittag mit Benedikt Hahn und Andreas Nabrat.
Schön, dass ihr wieder dabei seid. Hier ist Neulich und wir sind wieder am Start. Corona-Woche, die sechste oder fünfte? Wo sind wir mittlerweile?
Eine super Frage. Ich kann mich nicht erinnern. Die Davorzeit, die ist ganz weit weg für mich.
Ist prähistorisch.
Ja, es gab mal so ein Leben, das ist so wie wenn man jetzt in der Mad Max Welt lebt und die wissen ja auch, dass das früher irgendwann mal anders war.
Ah, ja. Ich habe diese Zeit genutzt, um aufzuräumen, wie viele Menschen, Krempel rausbringen, Sperrmüll, etliche Kisten geleert, die seit 3 Umzügen eigentlich nur von A nach B nach C gebracht wurden und nie weiter beachtet wurden. Die habe ich hervorgeholt und gesehen, hey, da ist so viel Material. Wusste gar nicht, dass ich es besitze. Alte Klamotten, alte Bücher, ein ferngesteuertes Auto habe ich gefunden. So, was ich mal selber zusammengebaut habe. Da kannst du dich vielleicht auch noch dran erinnern an die Zeit. Das war so, da waren wir, glaube ich,
den Grashüpfer.
Da waren wir gleich so 12, 13, 14. Und auch etliche CDs und DVDs, nicht nur gekaufte, sondern auch selbstgebrannte mit Fotos, Musik, ja, Raubkopien.
Ach so.
Und Filmen und viele von denen waren schon gar nicht mehr lesbar. Ja, weil ich sie natürlich nicht artgerecht gehalten habe. Also weder in so einer Slimcase-Verpackung, in so einer Softcase-Papier, Folie oder in so einem Hardcase. Nee, die lagen einfach auf so einer Spindel oder einfach so reingepfeffert in die Ecke. Die Oberfläche war schon nicht mehr lesbar bei vielen. Und das hat mich dazu gebracht, dass ich endlich mal diese CDs quasi von digital nach digital kopiere, also von CD oder von DVD auf Festplatte. Und dann dachte ich, Moment mal, das ist ja jetzt schön und gut. Also viele habe ich auch noch retten können, nicht alle, aber viele. Aber was ist denn, wenn jetzt meine Festplatte kaputt geht? Was mache ich denn dann?
Ja.
Da sind die ja auch nicht mehr sicher. Wie sieht das bei dir aus?
Genau. Das heißt, du bräuchtest eigentlich eine Kopie von deiner Kopie.
Mhm.
Und theoretisch, wenn die beide kaputt gehen, wieder eine Kopie. Also es könnte ewig so weitergehen. Wie macht man seine Daten eigentlich komplett definitiv sicher? Oder wie speichere ich die sicher? Das, was für mich am besten funktioniert, ist übrigens tatsächlich erstmal nicht so viele Daten zu haben. Also ich sehr systemlich, aber ich hab gar nicht so viele Fotos oder so.
Du hast ein sehr langweiliges Leben, also.
Ja, ich habe ein unglaublich langweiliges Leben. Es passiert einfach nichts. Es ist schlimmer als, Steuerberater sind auch nicht langweilig, habe ich gelernt. Also CDs habe ich auch noch so ein paar hier bei mir rumliegen. Die werden wahrscheinlich irgendwann auch nicht mehr funktionieren. Ich muss zugeben, du hast das jetzt so beschrieben, als hättest du die irgendwie bei 90 Grad Luftfeuchtigkeit im Keller im Winter minus 10 und im Sommer plus, wo hören sie auf, 120 Grad oder so, im Backofen gelagert. Ich glaube, dass sie noch lesbar sind, aber tatsächlich müsste ich mal reingucken, ob ich die sichern kann, aber vor allem, was ich davon auch noch sichern will, wenn das jetzt irgendwelche alten Treiber sind, die man sich damals mit seinem Modem über 4 Tage runtergeladen hat, damit, keine Ahnung, die Netzwerkkarte läuft.
Das sind vielleicht überflüssige Daten. Die
vielleicht auch nicht
ja,
mehr.
Ja, das sind überflüssige
vielleicht
Daten.
Vielleicht überflüssig, ja. Genau.
Also
erstmal würde ich komprimieren, meine Daten komprimieren in der Form, dass ich es wegwerfe. Das habe ich jetzt über dieses Wochenende so ähnlich gemacht wie du. Allerdings habe ich nur Papier weggeworfen von so alten Lehrgängen, auf denen man mal war, wo man so einen Ordner mitbekommt.
Handouts.
Und den man sich hinterher nie wieder anschaut.
Handouts sind sowas wie Goodiebags, die einfach überflüssig sind. Einfach Plastikkram, den keiner braucht.
Ja.
Aha.
Ja, in dem Fall Papierkram. Also das ist nix. Und das ist also wie gesagt eine super Frage, wenn wir jetzt bei so digitalen Daten sind, so Daten, die irgendwie mal auf einem Computer waren oder vielleicht auch wieder auf einen anderen Computer drauf sollen. Na, überlegen wir mal, was gibt's denn eigentlich? Eigentlich gibt's ja 3 verschiedene große Möglichkeiten, wie ich Daten speichern kann, so für den Computer. Ne? Also ich habe einmal die du hast gerade die CD erwähnt oder DVD,
Blu-ray,
das sind so optische Medien. Blu-ray, wo ich irgendwie mit einem Laser von unterschiedlicher Wellenlänge über das Format abtaste und dann rausfinde, was ist da los. Ich habe magnetische Möglichkeiten, was zu speichern, also eine klassische alte Festplatte, die sich dreht, mit mechanischer Festplatte.
Lesekopf.
Kassette, alles mögliche an Bandsicherungsgeräten und was es da alles gab. Und ich habe theoretisch auch sowas wie mechanische Datenspeicherung. Wenn ich jetzt an sowas wie eine Lochkarte denke, ist vielleicht nicht mehr ganz so up-to-date, aber das wäre wahrscheinlich die stabilste Möglichkeit, oder?
Oder auch Chips. Ich meine sowas wie USB-Sticks oder SSDs. Da ist ja auch jetzt kein physisches Rad mehr oder irgendwie ein Datenträger, der abgelesen werden muss. Das sind ja Chips. So, die sind ja, so wie ich es jetzt gelernt habe, ja relativ robust. Ist dem so?
Ja, kommt drauf an, was die äußere Einwirkung ist, würde ich sagen. Also ein Flash-Speicher.
Ein 60-Tonner.
Das sind nicht. Ja, nee, aber gar nicht mal so mechanisch. Das sind Transistoren mit einer elektrischen Ladung. Wenn ich jetzt irgendwie einen Sonnensturm habe oder was, wenn ich jetzt irgendwie ein elektrisches Feld habe, ein elektromagnetisches Feld, weiß ich gar nicht, ob die da so perfekt gegen geschützt sind in ihrem kleinen USB-Stick-Plastikgehäuse.
Ja, oder meine so externe 1 Terabyte SSD, die besonders schnell ist und toll ist und so klein ist. Über USB-C, ja, neuester Anschluss. Über Anschlüsse sprechen wir auch noch gleich. Die muss doch sicher sein. Dafür habe ich doch richtig viel Geld auf den Tresen gelegt. Ist sie aber nicht.
Ja, weil es schnell ist. Weil es schnell ist, ne? Also es gibt ja, ich habe ja irgendwie immer so drei Ausprägungen. Entweder ist das Ding billig oder ist es schnell oder ist es haltbar. Und bei einer SSD habe ich ja auch so und so viel Schreibvorgänge, Lesevorgänge und irgendwann hat sich das so weit abgenutzt, dass es nicht mehr funktioniert.
Das heißt, ich müsste also, um meine Daten zu sichern, immer wieder in gewissen Abständen meine Daten auf neuen Datenträgern oder Medien speichern, um sie für die Ewigkeit zu sichern oder langlebig zu speichern. Sonst wäre das gar nicht möglich. Also so eine CD, eine gebrannte CD, je nachdem welcher Hersteller das war, wenn die einen guten Tag hatten, dann halten die vielleicht mal so 5 bis 10 Jahre, vielleicht auch 15 Jahre, vielleicht auch 20 Jahre. Aber viele CDs habe ich jetzt gemerkt bei der Suche oder beim Herauskramen, waren schon nicht mehr lesbar. Da ist die Oberfläche abgeblättert, was natürlich nicht schön ist. So, ich müsste also quasi in gewissen Abständen immer wieder meine Daten neu sichern.
Und was macht man jetzt, wenn das gar nicht geht? Wenn es einfach nicht möglich ist, den Datenträger auszutauschen? Was sagt dir die Voyager Golden Record?
Voyager. Das klingt erstmal nach Erkundung, Urlaub, Spaß. Mhm. Es sagt mir gar nichts.
Okay. Was ist es? Es ist kein Traumschiff. Nein. Nein. Das ist eine Datenplatte. Und es ist die in der Weltraumsonde, in der Voyager damals, benutzt wurde, um Daten, Informationen von unserem Planeten mit auf diese Sonde zu geben, die ja irgendwann das Sonnensystem verlassen hat, die irgendwann unsere Galaxie verlassen soll, die also immer weiter in den Weltraum vordringt und irgendwann vielleicht, man weiß es ja nicht, von außerirdischem Leben gefunden wird. Und dann wäre das ja echt blöd, wenn das jetzt eine CD wäre, die nach 15 Jahren so wie bei dir abgeblättert ist und dann können die nicht mehr lesen. Und deswegen hat man da eine 30 Zentimeter große vergoldete Scheibe aus Kupfer gewählt. Und da drauf hat man 116 Bilder analog gespeichert. Also analog. wie gut jetzt die Aliens dann in der Lage sind, das zu extrahieren und da dann die Bilder zu erkennen, das wissen wir natürlich nicht. Aber zumindest sollte anhand dieser Daten einem anderen Leben, das vielleicht in irgendeiner Weise mit uns vergleichbar ist, erkennbar sein, dass da eine Intelligenz hinter war, dass da jemand irgendwas drin gespeichert hat. Und naja, wo wir bei der Haltbarkeit sind, man hat halt gesagt, wir nehmen eine Kupferscheibe, die vergoldet ist. Und das soll dann eben in diesem, eigentlich recht forschen, nennen wir es mal Weltraumklima, also ne, da wird es ja sehr kalt und sehr heiß, je nachdem, wo sich das Gerät gerade befindet, soll das also halten für die Ewigkeit oder zumindest so lange, wie wir es können. Mhm.
Und welche Fotos waren das? Das würde mich jetzt interessieren. 116 Fotos, hast du gesagt?
Ja, also wenn ich mich richtig erinnere, waren da so, sind da also schon von Menschen drauf hier, dieser, wo der hier mit dem Menschen, der da im Kreis steht und also hier dieses Bild mit den mehreren Armen.
Leonardo da Vinci, dieses.
Leonardo, genau. Und ich glaube ein paar Naturbilder, was es so für Tiere auf unserem Planeten gibt. Und irgendwas, was so grundlegend aussagt, schaut doch mal vorbei, wir sind eigentlich ganz freundlich und freuen uns über neue Technologie, die ihr uns mitbringt.
Und was haben wir gesagt, wie lange hält das?
Ah, das weiß ich, da habe ich keine Information. Leider weiß ich das nicht. Also es ist so ausgelegt, dass es so lange wie möglich eben hält. Mhm. Und vielleicht weiß man das auch gar nicht genau, weil, ja, wie soll man das testen? Die Umgebung ist nicht bekannt, in der sich diese Scheibe dann bewegt. Einfach nur die Hoffnung, dass es lang genug hält. Ja.
Du hast vorhin schon gesagt, selektieren, gucken, ausmisten, was will man überhaupt behalten an Andenken oder an wichtigen Dokumenten oder Objekten, die man auch noch in 20 Jahren gerne haben möchte. Was ist das alles? Es sind Fotos, es ist vielleicht Musik, es sind Filme, es sind Dokumente, Briefe, Bücher vielleicht. Ja, aber diese Sachen gibt es ja alles in digitaler Form. Also Fotos speichere ich digital mittlerweile. Ja, auch mit meinem iPhone. Ja. Ich habe ein iPhone. Es gibt auch andere Geräte, aber ich habe ein iPhone. Die gehen bei mir automatisch in die iCloud. Und da sind wir schon beim nächsten Thema. Also nicht mehr zentral speichern, sondern dezentral. Irgendwo in der Cloud die Sachen hochladen. Dann sind sie nicht mehr bei mir. Und ich kann ja erstmal relativ sicher sein, dass sie da sind. Das werden wir gleich nochmal in Frage stellen. Und so, ob ich jetzt iCloud oder Amazon Prime Fotos oder Google Fotos oder Dropbox oder die Telekom Cloud oder was auch immer nutze, ich habe es erstmal irgendwo anders weg. Und wenn es bei mir brennen sollte, mein Rechner wird geklaut, mein Smartphone fällt ins Klo oder so, kann ich mich mit meinen Zugangsdaten wieder Dateien runterladen und ich habe sie wieder. Erstmal ein guter Gedanke, die Sachen zu sichern. Aber ist das wirklich
so? Auf jeden Fall. Ist es wirklich so sicher?
Genau, auch da habe ich unterschiedliche Punkte. Also erstmal die Datenmenge, wie viel Daten kann ich da speichern? Der Preis, wie teuer ist das Ganze? Und wie ist mein Zugriff? Geht das über irgendwelche Zugangsdaten oder brauche ich gewisse Geräte dafür? Und wie ist die Sicherheit? Also Datenschutz und auch Krisensicherheit. Also wie krisensicher sind denn diese Datenzentren? Wenn da eine Bombe einschlägt bei, was weiß ich, Amazon, bei den Datenservern, wo ja auch viele Sachen liegen, wie zum Beispiel alle unsere Netflix-Filme, die wir gucken, oder die Übernachtungsangebote von Airbnb, das läuft alles über die Amazon-Rechner. Wenn die mal einen Ausfall haben, was ist denn dann? Dann sind die Fotos weg?
Naja.
Oder was?
Also, im Prinzip wären sie das nur. Also ich denke, man muss ja schon festhalten, dass ein professionelles Datencenter mehr Redundanz schaffen kann, als wir das privat irgendwie hinbekommen. Selbst wenn du jetzt deine zweite gespiegelte Festplatte irgendwie zur Mutti rüberbringst in eine andere Stadt und da speicherst, kann es ja immer noch sein, dass die beide irgendwie kaputt gehen. Und ich habe mal einen Bericht gesehen über das deutsche Datenzentrum der Telekom. Das sitzt so südlich von Magdeburg in einem Ort, der heißt Biere. Und das Ding ist echt ziemlich atomsicher gebaut. Also ich finde erstmal ist der sinnvollste Schutz, dass das so ziemlich in der No-Go-Area gebaut wurde, wo sich keiner hin verirrt, irgendwo im Süden von Sachsen-Anhalt. Aber das ist tatsächlich so darauf ausgelegt, dass da durchaus ein Flugzeug abstürzen kann. Da ist irgendwie eine 5 Meter dicke Feuerschutzwand drin, dass das eigentlich zwei Rechenzentren sind, die zwar nebeneinander stehen, aber so voneinander getrennt sind, dass der eine Teil komplett abbrennen kann, sie stromredundant gelegt ist. Also da ist schon einiges drin, was ich jetzt als Privatmensch irgendwie nicht hinbekommen würde. Und insofern würde ich sagen, ist die Sicherheit, dass die Daten verloren gehen, im Datencenter erstmal geringer. Außer die Firma geht pleite. Dann weiß keiner was. Da kommt der Justizvollzugsbeamte oder irgendwie die Sachen da kassiert und da weißt du plötzlich gar nicht mehr, wo welcher Serverstrang steht. Das ist, glaube ich, die größte Gefahr, wenn die Firma pleite geht, die dein Datencenter betreibt.
Also wenn es mal so sein sollte, dass in ein paar Jahren Amazon dicht macht und der Insolvenzbeamte an der Tür anklingelt und sagt, den Rechner nehme ich jetzt auch noch mit, kann es sein, dass meine Daten mitflöten gehen.
Ja, gedacht ist das natürlich nicht so, natürlich, aber also das wäre für mich das Szenario, was am ehesten eher passiert, als dass jetzt irgendwie zwei Flugzeuge das Ding wegbomben und irgendwie das Ganze durch einen Vulkanausbruch im Erdloch verschwindet.
Ich glaube aber auch, dass durch die Zentralisierung oder durch die wenigen Großen, die sich herauskristallisieren, ich meine, IBM macht sowas ja auch, ist aber der kleinste Player von allen, glaube ich, mittlerweile. IBM, der kleinste Player. Amazon und Google und Apple und so, die haben ja riesige Rechenzentren und Datenmengen, die da hantieren müssen. Es wird ja täglich mehr. Also ist ja, ich weiß nicht, in 4 Jahren, ich weiß nicht, wie das exponentiell ansteigt, ob es, was da für ein Faktor jetzt hintergelegt ist, aber es wird ja immer mehr. Und dieser Wust an Daten, diese Datenmengen, ist, glaube ich, auch eine große Gefahr, dass wenige Firmen alle Daten zentral oder dezentral für sich speichern, so, oder für uns speichern und darauf Zugriff haben, auch wenn sie beteuern, nee. Ihr habt da nur Zugriff drauf, wir hosten das hier und nur ihr könnt drauf zugreifen. Sei jetzt mal dahingestellt.
Da ist natürlich auch eine gewisse Macht hinter, sagen wir mal. Also du hast gerade erwähnt, wenn Amazon dann in der nächsten Zeit mal irgendwann den Markt verlassen sollte. Ja. Das kann ja nur passieren, wenn vielleicht ein großer chinesischer Investor vorbeikommt und das ganze Ding einfach aufkauft.
Ja, wer ist dieses Alibaba-Ding?
Und so eine chinesische Regierung. Ja. Ja, genau. Und dann so eine chinesische Regierung, die könnte ja schon eher mal sagen, ach, also das gefällt uns jetzt gar nicht, was da so gespeichert ist. Wir löschen jetzt alle Winnie-Pooh-Folgen.
Format C, Doppelpunkt. Ganz einfache Kiste, ja. Geht relativ schnell.
DOS-Joke.
Ja.
Eine DOS-Referenz, das versteht doch keiner mehr.
Meinst du nicht? Dann googelt das, ihr Idioten. Entschuldigung. Nein.
Oh.
Nein, also Datenmacht. Das ist, glaube ich, ein großes Thema. Ist das Hysterie oder ist das gerechtfertigt?
Ich glaube, das ist schon gerechtfertigt. Du gibst deine Daten schon an wen anders ab, in treuhändischer Manier, dass dieser Firma darauf aufpasst und eben auch dafür sorgt, dass sie jetzt nicht selber, also dass sie selber löschen, ist das eine Szenario, aber dass es irgendwie geleakt wird, dass irgendwelche Benutzerdaten plötzlich online auftauchen. Also ich denke mal, da kann sich ja keine Firma mehr vorwehren und sagen, nee, bei uns geht das gar nicht. Bei uns ist kategorisch ausgeschlossen, dass das passiert, weil es ist bei allen großen Playern schon hier und da vorgekommen. Mhm. Also die Chance, dass das gar nicht passieren kann, die Sicherheit, die ist nicht vorhanden. Und wenn ich da jetzt meine Nacktbilder oder irgendwas Kompromittierendes habe, was ich speichern will, dann ist es vielleicht nicht so clever, diesen Weg zu wählen, weil die theoretische Möglichkeit, die besteht nun mal.
Es gab ja auch im Laufe der Zeit, wenn ich hier Sachen gespeichert habe auf Festplatten, ich habe alte Festplatten gefunden, die haben noch so einen IDE-Anschluss. Den könnte ich gar nicht mehr anschließen. Ja. Da bräuchte ich erstmal wieder neues Equipment, Zubehör, was ich dann teuer kaufen muss, damit ich es an meinen USB-C-Anschluss anschließen kann, an meinem Rechner. Oder irgendwelche Firewire 400, Firewire 800 Platten. Ich habe die Anschlüsse gar nicht mehr. Da bräuchte ich zahlreiche Umstecker, damit ich wieder diese Daten lesen kann. Das heißt also auch die Entwicklung der Medien geht ja voran, dass erstmal hier, wenn ich erstmal bei mir anfange, dass ich ja da auch erstmal wieder alles auf den Nenner bekomme. So. Wie viel Datenmüll hast du?
Im Sinne von Dinge, die ich nicht mehr lesen kann.
Nee, das war jetzt relativ abwertend gesagt. Oder wie viel Daten besitzt du?
Ach so.
Größe. Terabyte.
Also so Daumenwert, vielleicht 2-3 Terabyte.
2-3 Terabyte. Aha.
Ja.
Da sind Fotos Videos, Musik, Dokumente.
Ja. Die Musik habe ich zum Beispiel gar nicht mehr. Das ist alles Spotify bei mir dann jetzt. Mhm. Wobei, da passiert es mir auch, dass dann mal irgendwie da ein Lied ist. Das finde ich gut. Und das habe ich mir in irgendeine Playlist gepackt. Und 3 Monate später ist es nicht mehr verfügbar, weil, ja, irgendwie ist die Rechte ausgelaufen oder was auch immer. Das ist natürlich schon ein bisschen doof.
Das heißt also, ja genau, man nutzt ein Abo, weil man sagt, okay, ich habe hier immer Zugriff drauf, kann mir die Musik dann ziehen, wenn ich sie brauche. Brauche sie nicht als CD in meinem CD-Sortiment, was ich aufgelöst habe. Und dann gibt's auf einmal das gar nicht mehr. Also das, klar, wenn die Rechte dann nicht mehr eingekauft werden, dann steht man da und hört das nicht mehr.
Ja, das kann dir natürlich mit der Schallplatte, die du hast, nicht passieren. Da hast du es halt für immer im Schrank stehen, bis eben dieses Medium kaputt geht. Also warum ist denn alles vergänglich?
Ich habe gehört, ja, und bitte?
Mit den, du hast jetzt gerade eine IDE-Platte erwähnt, ne? Also das kennt der eine oder andere ja vielleicht noch. Und da hast du im Prinzip noch Glück. Ich habe letztens ein Video gesehen von The 8-Bit Guy, so ein YouTuber, relativ bekannt, glaube ich, mit ein paar Millionen Subscriber. Und der hat irgendwie in einem...
Ja, also relativ, also er ist sehr bekannt.
Er ist relativ...
relativ sehr bekannt.
ja, so wollte das, genau, danke für die Formulierung. Und der ist in einem Video irgendwie 150 verschiedene Medien durchgegangen, die alle obsolet sind, die wir so kennen, die uns so einfallen. Das sind ja nur die auch am Markt erfolgreich waren. Und dann gibt's jede Menge MO-Discs oder, also die schon irgendwie mal rauskamen und die auch in 2 Digital-Videokameras der frühen 2000er benutzt wurden. Und dann aber auch ganz schnell wieder vom Markt verschwunden sind. Und jetzt versuch mal dafür überhaupt irgendwie ein Abspielgerät zu finden. Irgendwas, wo, also die IDE-Platte, naja, also seien wir ehrlich, du gehst auf Amazon, gibst das ein und kriegst irgendwie für 10 Euro einen Adapter. Aber es gibt Medien, boah, da musst du erstmal gucken, ob es überhaupt noch irgendwo ein Abspielgerät gibt, weil die einfach so obskur sind, dass das schon völlig vom Markt verschwunden ist.
Ja, ich habe eine Kiste voller Mini-DV-Kassetten gefunden von Projekten aus, vor 15 Jahren. Das waren 60 Mini-DV-Kassetten. Ich habe kein Abspielgerät mehr dafür, weil die Videokamera ist jetzt in meinem Smartphone. Also was brauche ich da noch, eine extra Kamera, die schlechtere Aufnahmen macht? Das ist ja auch so ein Ding. Es sind einfach Mengen an, also es ist einfach eine Größe, also Stauraum, der da drauf geht. Wohin damit? So, ne? Das ist so eine Sache. Oder auch irgendwelche, was hatte ich denn gerade nochmal? Minidiscs, wo ich nicht weiß, okay. Ja. War irgendwie ein interessantes Format, hat sich nicht durchgesetzt, weil man konnte es, glaube ich, nur 1:1 kopieren in Realzeit, in Echtzeit. Oder gab es da irgendwelche Tools, dass man es auch schneller beschreiben konnte?
Ja, ich glaube, es gab so Highspeed, so wie man früher Kassetten schneller überspielen könnte, wenn man die schneller beide abgespielt hat. Aber das hatte so seine Einschränkung. Und wie gesagt, das ist noch ein erfolgreiches Format. Stell dir vor, du findest eine ZIP-Diskette. Gibt es vielleicht auch noch. Aber vielleicht ist es eine LS-120-Diskette. Und das kann so unglaublich obskurer werden, dass man echt überhaupt nicht mehr die Möglichkeit hat, das in irgendeiner Weise zurückzuholen.
Ich habe gelesen, unsere Zeit wird als finsteres 21. Jahrhundert in die Geschichte eingehen. Das hat das Archivprojekt Memory of Mankind, kurz MON, MOM gesagt. Sagt ihr das was?
Nein, ich habe noch nicht davon gehört. Ich würde vermuten, Finsteres, also weil in 1000 Jahren man von uns nichts mehr findet.
Richtig, oder weil man halt digitale Daten nicht so lange speichern kann. Also das ist das Problem. Und ein Experten aus Österreich, ja, die Österreicher wieder, die haben gesagt, das geht sich aus und möchten diesen digitalen Datenschwund jetzt dem entgegentreten. Und brennen Dokumente von Universitäten, von Museen, von sehr zahlungskräftigen Privatpersonen, brennen die Dokumente auf Keramiktafeln und verklappen die in Salzspeicher. Weil die sagen, hey, das ist so ein sicheres und haltbares Material und Gestein, was Jahrhunderte, ja Jahrtausende überleben kann. Und haben gesagt, okay, das ist hier unsere Marktlücke, wir bieten das an und möchten so der Nachwelt die Dokumente zur Verfügung stellen. Und andere Wissenschaftler bzw. schwedische Forscher haben ebenfalls in einem Salzstock Informationen hinterlegt, die wesentlich heikler sind und, wie ich finde, auch für unsere Nachkommen sehr wichtig. Die haben nämlich auf Tafeln Hinweise dazu hinterlassen, die vor dem Atommüll warnen. Also, das, klar, du kannst dich irgendwo in der Cloud Infos, info.txt oder atommüll.txt, so haben wir unseren Atommüll in einem Salzstock gelagert. Das werden wir in 10.000 Jahren wahrscheinlich so nicht mehr abspeichern oder abrufen können. Das ist nur noch haptisch möglich. Und ich hoffe, dass unsere Nachfahren, wenn sie denn dann noch existiert, die Welt, dass sie über diese Medien darauf zugreifen können.
Was steht denn auf den Hinweistafeln, die mich
Do not open, keine Ahnung.
Do not open. Ja.
Das habe ich.
Ey, ich meine, das ist. Führen wir das mal weiter. Vielleicht ist ja Englisch in 100.000 Jahren gar nicht mehr da. Hm. Oder es hat sich so verändert, dass wir es gar nicht mehr sprechen. Heißt, ja, so eine reine Sprachnachricht oder so ein Buchstaben ist vielleicht gar nicht so haltbar, wie wir uns das denken. Und damit haben sich ja die Wissenschaftler von der Berkeley Universität aus den Vereinigten Staaten auch auseinandergesetzt und haben sich damals in den 50ern zusammengesetzt und überlegt, was wäre denn ein gutes Warnsymbol, damit man vor radioaktivem Müll vielleicht besser Abstand hält. Und du weißt ja, was dabei rausgekommen ist, ne? Das ist ja dieser komische Ventilator mit den drei Flügeln, den wir normalerweise kennen, gelber Hintergrund, schwarzer, ja, ich nenne es mal Ventilator. Mhm. Also wenn man drüber nachdenkt, hat er ja auch überhaupt nichts mit Radioaktivität zu tun.
Was soll das darstellen?
Also warum heißt dieses Symbol Radioaktivität, ne? Oder dieses Biohazard-Symbol, das ist ja so ähnlich so mit diesen, ach ja, wie soll ich das beschreiben, mit diesen komischen, es sieht so aus, als ob dieser Ventilator irgendwo gegengekommen ist und auseinandergepflückt wurde.
Ist das dieser Punkt oder dieser Kreis in der Mitte und drei abgehende Flächen?
Ja, wieso Sicheln?
Ja, wieso Sicheln, ja.
Der Punkt und die Flächen ist, glaube ich, ist das radioaktive Radioaktiv Ding.
Ne? Oder vielleicht soll das diesen Atomkern darstellen. In der Mitte.
Ja, vielleicht. Also das Spannende ist ja, jetzt musst du das irgendwie musst du das haltbar in deinen Salzstock mit einbauen, sodass es da nicht abblättert, dass das irgendwie noch da ist. Und dass dieses Symbol dann auch dazu führt, dass du davon Abstand nimmst. Weil ich sag mal, wenn ich jetzt hier im Garten graben würde und ich würde irgendwie ein Symbol, da würde ich ja denken, oh klasse, vielleicht ist da ein Schatz drunter, da muss ich auf jeden Fall mal nachgucken.
Buddel ich noch weiter.
Muss ich mich mal rein, ne? Ja, also wie zeigst du an, hier bitte Abstand halten oder vielleicht vorher einen Geigerzähler raussuchen, der mehr als 3,6 kann. Hochinteressant. Wie kriege ich das, eine Information so lange gespeichert, dass sie die Halbwertszeiten des Atommülls übersteht?
Früher wurden die Geschichten ja von Mund zu Mund weitergebracht, also Traditionen, das gesprochene Wort, dem hat man mehr geglaubt als dem geschriebenen. Und da war es ja auch so, dass man quasi von Mund zu Mund, also Mund zu Mund Propaganda war da total in und hat die Leute ja auch informiert und auch gelehrt, bis dann irgendwann mal der Buchdruck kam. Aber auch die Schriftzeichen und so, das gibt's ja jetzt schon relativ lange, ne? Also ich weiß nicht, seit wann gibt's die arabischen Schriften und das Hebräische und so? Ich meine, die Bibel gibt's ja relativ lange jetzt, so, ne?
Ja.
In ihrer Schriftform. Und du meinst also, in Zukunft könnte es sein, dass die Sprache sich so weit verändert, dass man nicht mehr drauf zugreifen kann, auf die Dokumente, die wir jetzt haben?
Könnte passieren. Mhm. Ich meine, gehen wir nur lang genug zurück, dann schaust du dir die Zeichnung von den Höhlenmenschen an und wir können so grob vielleicht verstehen, dass da ein Wolf war und den haben die gesehen und dann haben die den gemalt. Aber
ja.
Also wir können nicht mehr sagen, dass wir das lesen können, dass wir das verstehen können. Es gibt jede Menge ausgestorbene Sprachen, die irgendwelche, naja, so ein Sanskrit oder noch früher. Und keiner weiß mehr, wie es geht.
Mhm.
Sprachen sterben aus und neue entstehen.
Das heißt, die Zukunft ist nicht sicher.
Witzigerweise hast du genau den richtigen, das Richtige erwähnt. Tatsächlich haben diese Forscher dann, die dieses Logo entwickelt haben, was übrigens zu Beginn blau und lila war, kennt nur keiner mehr, gesagt, naja, eigentlich wäre es das Beste, wenn es irgendwie eine Volksweisheit, ein Volkslied gäbe, was dann erklärt, wo man an den Atommüll nicht drangehen würde. Also das wäre das, was am längsten halten würde, wenn es irgendwie so ein Binsenspruch wird, weiß ich nicht, im siebten Berg des Siebengebirges nicht graben. Ich weiß es nicht. Irgendwie
nur
so.
Noch, dass ich es sich reim wahrscheinlich dann noch, ja. In jeder Sprache.
Ja, das wäre natürlich noch besser. Ja. Ja.
oder ein schönes Haiku.
Das wird halt dann so mit, also mit dem Sprachverlauf würde sich so eine Weisheit dann mitentwickeln. Selbst wenn nirgendwo geschrieben steht, dass man vielleicht das Grün von den Kartoffeln nicht mitessen soll, das wird immer weitergereicht.
Ich glaube, das ist dann aber auch die Erziehung der Eltern an die Kinder oder durch die Eltern an die Kinder, dass da gewisse Informationen ja direkt von einer zur nächsten Generation weitergegeben werden. Und deswegen, ich glaube nicht, dass das so schnell aussterben wird, es sei denn, es gibt einen Radikalschlag, der die Menschheit halt komplett auslöscht. So.
Boah, das ist also die Chance ist da.
Sie existiert.
Das Jahr ist turbulent
immer.
Genug losgegangen.
Ja.
Ja.
Ja. Ja.
Gibt es eigentlich noch Bibliotheken? Also natürlich gibt es noch Bibliotheken, aber welchen Stellenwert haben sie eigentlich noch? Wenn man so in die Geschichte guckt, dann gibt es hier Alexandria. Haben wir ja letztes Mal schon rausgefunden, Alexa ist nach der Bibliothek in Alexandria benannt worden. Also quasi das Wissen der Welt an einem Ort gespeichert. Und als wir klein waren, da war man eigentlich auch öfter, zumindest bei uns in unserer Heimatstadt, gerne mal in der Bibliothek, weil die halt auch sehr gut war. Ist noch, nehme ich an. Aber ist das noch so ein Punkt? So geht man noch in die Bibliothek für Wissen, um was rauszufinden?
Ja. Also ich bin der festen Überzeugung, dass noch nicht jedes Buch digitalisiert wurde, weil die Verfasser oder die Verlage das auch gar nicht möchten. Ich glaube, dass viele, das unterstelle ich jetzt, dass viele Verlage sagen, nee, ich möchte nicht, dass Google mein oder Amazon mein Buch hier einscannt und online zugänglich macht. Ich möchte, dass dafür bezahlt wird. Das kann ich mir vorstellen.
Ja.
Ich finde, jetzt mal ganz anders herangegangen, so Büchereien sind ja ganz besondere Orte. Sie sind meistens ruhig, da ist Ruhe angesagt. Es hat immer einen ganz bestimmten Geruch oder Duft. Also wenn es eine gute Bibliothek ist, dann riecht es da gut. Wenn es eine schlechte ist, dann riecht es da ein bisschen leicht muffig. So, wenn da mal doch irgendwie ein Wasserschaden war und der nicht ganz behoben
ist vielleicht
wurde.
Eher das Stadtarchiv oder sowas.
Ja, ich erinnere mich da an die Zeit, klar, in unserer Stadtbibliothek, in unserer Heimatstadt. Wir kommen ja aus der gleichen Heimatstadt. Die war immer toll ausgestattet mit neuesten Medien und mit neuesten Büchern und man konnte selber Vorschläge machen, ich möchte gerne das Buch haben. Und ich meine, so ein Buch liest man und gibt es wieder zurück, weil ich brauche nicht alle Bücher bei mir zu Hause im Schrank. So, das wird hier überfüllen, so, das wird gar nicht Platz haben. Dann gehe ich in die Bücherei, leih mir das aus und zahle dafür einen monatlichen Betrag. So, das wird es auch weiterhin geben, weil ich glaube, viele Leute können sich nicht jeden Monat ein Buch leisten. So, das ist einfach so ein soziales Ding ebenfalls noch. Und ich fand, als ich in der Bibliothek, die bekannt ist aus Ghostbusters, ich habe den Namen gerade nicht parat, oh mein Gott, ist das peinlich, die bekannte Bibliothek in New York, weißt du, wie die heißt? Ich muss gerade googeln. Das ist echt peinlich.
Ich weiß gerade gar nicht, welche Szene du meinst.
Da ist der erste Geist unten im Keller der Bücherei, der Bibliothek in New York. Das ist die Public Library ist das. Genau, die Public Library am Bryant Park.
Okay.
Da gibt es doch diesen Moment, wo die das erste Mal runtergehen und das erste Mal einen Geist sehen. Ghostbusters 1. Kannst du dich nicht dran erinnern?
Ich kann mich nicht an die direkte Szene erinnern. Nee, tut mir leid.
Macht nichts.
Also klar, habe ich den Film gesehen.
Ja. Und da kannst du halt auch rein als Tourist und dich einfach mal reinsetzen. Und das ist eine ganz besondere Atmosphäre. Und ich glaube, wenn wir die konservieren können und weiter aufrechterhalten können, wäre das, glaube ich, was Tolles.
Ja, das ist spannend. Genauso argumentieren die Kinos im Moment auch. Mhm. Sagen auch, ja, es ist eine besondere Atmosphäre. Das riecht ganz besonders nach Popcorn und klebrigem Boden. Und das ist halt was Besonderes, wenn man sich da reinsetzt und da einen Film guckt. Was natürlich auch stimmt. Was, ne, sonst verkauft ein ganzes Erlebnis.
Ja.
Und eben nicht nur.
Ein Gemeinschaftserlebnis, ein Gemeinschaftsgefühl.
Die Übermittlung der Informationen, die in dem Film sind.
Ich meine, Fußball zu Hause gucken ist was anderes als Fußball im Stadion gucken. Das ist ähnlich.
Ja, dazu, aber jetzt muss man es ja demnächst mal, weil die natürlich die Stadien noch nicht so wieder öffnen können. Und jetzt wurde vorgeschlagen, dass man doch aus Sicherheitsgründen die Spiele lieber im Free-TV, also im kostenlosen Fernsehen übertragen soll, auf den Öffentlich-Rechtlichen, mit der Idee, dass wenn man das nicht macht, dann treffen sich ja die Leute alle bei dem Menschen, der das Sky-Abo hat.
Oder das Zone.
Husten sich, oder The Zone, Datsen, und husten sich gegenseitig an.
Ja, das freut natürlich die Pay-TV-Anbieter.
Ja.
Oder greift da auch der Staat an und übernimmt die Kosten?
Das ist eine gute Frage. Damit die arme DFL über die Runden kommt.
Ich meine, also anscheinend ist ja dann Fußball auch ein systemrelevantes Erlebnis. Neben Krankenhäusern, Pflegekräften und anderen wichtigen Berufen, die uns alle hier das Leben weiter ermöglichen oder die Versorgung weiter aufrechterhalten, gehört Fußball anscheinend auch dazu, Handball und Eishockey nicht. Ist das nicht?
Nein, die sind abgesagt.
Das ist so ein Moment, wo sich viele Leute auch zurückgesetzt fühlen, oder? Ich bin nicht systemrelevant. So, who cares?
Jetzt. Ja, ich auch nicht. Aber das ist auch eine Erleichterung.
Ja?
Also ich habe auch weniger Verantwortung damit. Dann kann ich mich hier zurücklehnen, meinen Job machen. Ist egal, es ist nicht relevant.
Bei der nächsten Gehaltserhöhung hast du dann aber kein Argument mehr. Ja, ich habe jetzt auch mehr Verantwortung übernommen und so. Nee, das war's dann.
Wenn das so wäre, dann würden die Pflegekräfte ja viel mehr Geld bekommen, wenn es eine Verbindung zwischen relevant und wichtig und Gehalt geben würde.
Ja, das ist das Problem, dass diese Kräfte viel zu wenig Geld bekommen. Das ist das Problem, ja. Sie müssten schon länger viel mehr Geld bekommen für das, was sie tun, ja. Und auch viel mehr sein, aber das ist ein anderes Thema. Unser Thema für die, die erst jetzt einschalten, speichern für die Ewigkeit. Wir haben unseren Speicher aufgeräumt und Daten gefunden, Dokumente, Filme, Videos. Hast du was Peinliches eigentlich gefunden?
Ich habe ja nur Ordner aussortiert und ich habe auch gar nicht mehr richtig durchgeguckt, sondern einfach nur erste Seite. Ja, okay, das war dieses Seminar, UML, weiß ich nicht. Zack, zack, ab in die Tonne.
Bündel
ab
Geld,
in die
weg
Papiertonne.
Damit.
Ja, wenn's jetzt, weiß ich nicht, du findest im Keller einen Sack voll Reichsmark, kannst du auch nichts mehr mitmachen. Ne? Kannst du dann aber bitte nicht in die Papiertonne, sondern in die Restmülltonne. Weil Papier kann man, also Geld kann man ja nicht Papier recyceln. Sagt dir eigentlich der Name James Howells was?
Hall. Ich kenne Hugh Hall. Das ist ein Hall.
Howells geschrieben.
H-A-U-L?
Nee, H-O-W-E-L-L-S.
Okay, dann ist es was anderes. U-Haul ist, glaube ich, dieser Transportservice, wo du von A nach B umziehen kannst.
Genau.
Nee, ist was anderes. Nee, kann ich nicht, weiß ich nicht.
Okay, gut, haben wir das geklärt. Ja,
kenn ich nicht.
Okay, dann nächstes Thema. Nein, das ist ganz interessant. Der James Howell hat Bekanntheit in Großbritannien dadurch erlangt, dass er vor vielen, vielen Jahren mal eine Festplatte weggeworfen hat. Und er hat das anscheinend nicht gut gemacht, denn er hat sie vorher nicht gelöscht. Ne? Eigentlich tut man das ja so, eigentlich macht man das anders oder zerhackt sie mit einem groben Gerät. Er hat das nicht so gemacht, er hat sie einfach weggeworfen und sie ist dann, wie das damals ja auch so üblich war, dann irgendwo in einen Landfill gekommen, in eine Müllkippe. Viel Erde drauf, viel anderer Müll drauf und da lag sie dann für, ich weiß gar nicht ganz genau wie lange, es dürften so 10, 15, 20 Jahre gewesen sein und dann irgendwann kam er an und sagte, ist zu seiner Stadt gegangen, am Stadtarchiv vorbei, an der Stadtbibliothek vorbei, direkt zum Rathaus und meinte, ja, also er würde jetzt gerne die Müllhalde mal wieder aufmachen, weil er bräuchte jetzt seine alte Festplatte. Da haben die natürlich alle komisch angeguckt. Und der Hintergrund war, dass er zu dem Zeitpunkt, ganz früher, als Bitcoin gerade so losgegangen ist, da hat er Bitcoins geschürft. Und bei Bitcoin ist es ja so, dass je später man einsteigt, desto länger dauern diese Berechnungen. Also früher konnte man relativ schnell relativ viele Bitcoins erzeugen. Und er sagte, er hätte auf dieser Platte 7500 Bitcoins, die damals halt irgendwie, ja, was, 20, 70 Mark oder was wert waren, aber nicht wirklich ein Wert, der ihm irgendwie so im Kopf hängen geblieben ist. Und zu dem Zeitpunkt, wo er dann mal wieder nachgeschaut hat, war das aber ein Wert von ungefähr 100 Millionen Euro.
Wow.
Ja, das hat also eine extreme Wertsteigerung mit sich gebracht. Und er hat auch gesagt, liebe Stadt, wenn ihr mir das erlaubt, wenn wir hier die Müllkippe wieder aufmachen können, was in sich nicht die einfachste Vorgehensweise ist, wenn die so versiegelt sind, würde er auch die Hälfte abgeben. Würde er die Hälfte an die Stadt spenden, also 50 Millionen für die Stadt und 50 Millionen für seine Schmerzen. Und die Stadt hat es aber nicht gemacht. Sie haben gesagt, es ist zu riskant und wahrscheinlich ist die Platte sowieso kaputt, weil da so und so viele Tonnen Müll drauf sind, weil da Feuchtigkeit ist, weil da Kälte ist. Also, dass das überhaupt noch zu retten wäre, das hat die Stadt nicht als realistisch erachtet. Aber es ist natürlich interessant. Es wurde etwas weggeworfen und dann plötzlich hat es eine unglaubliche Wertsteigerung mit sich gebracht.
Er hätte mal nicht nachgeschlagen. Wäre er seines Lebens noch froh geblieben und so wird er nun bitterböse sterben wahrscheinlich. Also traurig.
Ja. Ich mache übrigens, hast du eigentlich digitale Währung?
Digitale Währung. Ich habe ein Konto, was ich mir online anschauen kann. Da stehen halt irgendwelche Zahlen. Weil man bekommt das Geld ja auch nicht mehr bar ausgezahlt, sondern da sind dann irgendwelche Zahlen auf meinem Konto digital. Dem muss ich ja vertrauen und dann gebe ich auch digital im Netz oder per Apple Pay oder Google Pay oder PayPal mein Geld aus.
Oder Payback Pay.
Payback nutze ich nicht.
Aber du könntest damit auch bezahlen.
Ja, aber das ist halt, also so gesehen ist ja meine Währung schon längst digital.
Ja.
Habe ich dir damit die RAM zerstört? Entschuldigung.
Nein, hast du nicht. Nein. Ich versuche hier nur irgendwie Zeit zu überbrücken.
Zeit zu überbrücken. Bis zum Abendbrot oder was?
Bis die Werbung kommt.
Okay, wir sehen uns gleich wieder nach der Werbung.
Spaß beiseite. Ja, genau. ich finde das insofern interessant, dass eben aus dieser Speicher, also ich könnte jetzt ja, wenn ich Euros auf dem Konto habe, könnte ich ja schon theoretisch zur Bank gehen und könnte mir die aus dem Automaten ziehen, könnte die in Scheinen mir auszahlen lassen, könnte kiloweise Kupfer dafür bekommen, was mehr wert wäre als das, was ich dafür bezahle, wenn ich es wieder einschmelze. Aber dann gibt's da eben auch so diese völlig virtuelle Währung. Also Bitcoin ist halt nur so der bekannteste, das bekannteste Ding, ne? Mit Ethereum und wie sie alle heißen. Ich habe jetzt selber ein Konto für solche komplett, also für solche Coins.
Aha.
Ich schürfe jetzt Solar Coins. Da kriegt man pro einer Megawatt erzeugten Stunde, wenn man hier so eine Solaranlage, so eine PV-Anlage hat, bekommt man dann einen Solar Coin. Der ist im Moment, glaube ich, 17 Cent wert.
Also wie lange schürfst du da dran?
Sich in Grenzen. Also ich habe jetzt die ungefähr 2 Wochen gebraucht, um 1 Megawatt zu erzeugen. Also alle 2 Wochen kann ich so einen Solar Coin erzeugen, ungefähr, wenn schönes Wetter ist.
Und der ist dann 17 Cent wert aktuell.
Ja.
Wird der auch steigen?
Aber,
oder?
Das ist meine Hoffnung. In 20 Jahren 100 Millionen Euro. Genau wie bei James Howells.
Nur, dass du nicht deine Festplatte auf die städtische Mülldeponie verfrachtest. Wie speicherst du denn deine Solar Coins?
Ja, die sind natürlich in der Cloud gespeichert. Das ist rein virtuell. Mit all den Vor- und Nachteilen, die wir bereits besprochen haben. Könnte mir jetzt jemand klauen? Die Firma könnte pleite gehen und hat hoffentlich vorher einen Link, wo ich mir die runterladen kann. So stelle ich mir das jedenfalls vor. Dass ich irgendwas habe, dass ich mir ein Zertifikat ausdrucken kann, wo steht, Andreas besitzt 15 Solar Coins.
Im Wert von unter einem Euro.
Das soll dann nicht draufstehen.
Das wäre sogar mehr als ein Euro. Aber ja, schön. Also in 20 Jahren. Wir können uns in 20 Jahren dann nochmal sprechen und dann.
Ja, entweder gebe ich dir ein Eis aus dafür.
Oder? Jetzt kommt's.
Kann sein, dass das zwei Spaghetti-Eis wert ist. Ja. Weil in 20 Jahren zwei Spaghetti-Eis 100 Millionen Euro kosten.
Die wievielte Wirtschaftskrise.
Oder ist es mehr wert?
Ja.
Wenn es wirklich so viel wie jetzt 100 Millionen wert ist, dann lade ich dich auf einen Urlaub ein.
Cool.
Wenn du diese Aufzeichnung in 20 Jahren noch findest.
Ich meine, so viele Podcast-Fetcher wird es dann gegeben haben. Mal gucken, ob unser Hoster dann immer noch existiert oder ob der dann mit was anderem fusioniert ist. Am Ende heißt es eh alles Aldi. Und der Megakonzern wird uns alle knechten und ausbeuten. Nein, das ist eine Dystopie. Da hoffe ich nicht, dass wir da hinkommen werden. Wir arbeiten gerade sehr hart daran, dass es mal so sein wird, aber nein. Ja, schürfen. Schürfen macht aber nur dann oder ergibt nur dann Sinn, wenn man wirklich nicht dafür draufzahlt. Ich meine, für 17 Cent, die man quasi durch fossile Energie aufwendet, gebe ich ja wahrscheinlich mehr aus, oder? Also für einen Solarcoin durch fossile Energie, wie teuer wäre das?
Das geht gar nicht.
Das geht gar nicht, okay.
Es geht nur, wenn du nachweislich Sonnenenergie umwandelst.
Okay.
Das ist die Einschränkung bei dieser Währung.
Warum bist du nicht ins Bitcoin-Geschäft eingestiegen?
Ja, jetzt könnte ich, glaube ich, wenn ich hier Strom über habe, aber ansonsten zahlt man ja mittlerweile mehr Strom für die Erzeugung eines Bitcoins, als er dann hinterher wert ist. Also wenn man da nicht irgendwie eine Steckdose von der Laterne hat oder so, wo man sich Strom klauen kann, illegal.
Auf Kosten des Gemeinwohls. Ja.
Genau.
Wie speicherst du deine Sachen in der Cloud, hast du gesagt? Und bist du damit zufrieden?
Eigentlich schon. Also wie gesagt, solange es nicht so große Datenmengen sind, funktioniert das auch ziemlich gut. Da kommt man immer mit den kostenlosen Angeboten eigentlich ganz gut aus. Irgendwie dann hier mal 10 Gigabyte, da mal 20 Gigabyte. Das funktioniert eigentlich. Wenn ich jetzt natürlich hergehen wollte und irgendwelche Videoprojekte oder so woanders speichern will, dann muss ich natürlich auch dafür bezahlen. Mhm. Aber von der Geschwindigkeit her und so bin ich eigentlich sehr zufrieden.
Ja, das ist schön. Also ich habe irgendwie ziemlich viel Datenmengen vorliegen, die irgendwo gespeichert werden wollen, weil ich dann auch noch später mal drauf zugreifen möchte. Und das wird von Tag zu Tag mehr. Und das belastet nicht nur die Festplatten, sondern auch mein Gemüt, weil es natürlich auch teurer wird, wenn ich mehr Cloud-Speicher haben möchte. So, und das ist natürlich alles eine Frage der Zeit, ob es demnächst dann andere Möglichkeiten gibt, ob ich mir eine Werbung anschaue und dafür 1 Terabyte frei bekomme. Wäre ja auch ein Modell, ne?
Es wird ja günstiger. Also der Pro-Gigabyte-Preis oder Pro-Terabyte-Preis, der sinkt ja schon immer. Bei ganz klassischen Medien war das auch so, ne, dass irgendwie CD, DVD-Rohlinge irgendwann mal 10 Euro, dann irgendwann nur noch 1 Euro. Und genauso ist es bei virtuellem Speicher ja auch. Also da kann ich weiß, jetzt zählt da auch dieses mursche Gesetz, dass ich da irgendwie dass sich das immer verdoppelt, also quasi oder der Preis halbiert.
Das weiß ich gar nicht, ob dem so ist. Aber wäre natürlich schön. Dann wird das sich irgendwann auch lohnen, weiter einfach Daten da so zu speichern. Um das mal so als Fazit zusammenzuschnüren. Also Cloud-Speicher, okay. Festplatte zu Hause, CDs, Rohlinge, nicht so gut. Was ist so der Mix macht's wahrscheinlich, oder?
Ja, also ich sehe ja zwei Strategien. Entweder vertraue ich darauf, dass der Cloud-Speicher mich lang genug vorhanden ist. Also da kümmert sich jemand anders darum. Da werden ja im Datencenter genauso Festplatten ausgetauscht. Ne? Die sind so und so auf irgendeinem RAID installiert, also auf verschiedenen Festplatten das Gleiche gespiegelt. Und wenn da mal eine kaputt geht, dann muss halt ein Techniker vorbeigehen und eine neue Platte reinschieben. Und das kann ich im Kleinen natürlich auch zu Hause machen. Da muss ich halt so und so oft meine Festplatte überspielen und auf eine neue rübergehen. Mhm. Aber im Prinzip ist es ja der gleiche Weg. Entweder bezahle ich jemanden dafür, der mir das macht und habe ein Abonnement von einem Cloud-Dienst, oder ich mache es eben selber und muss dafür die Festplatten kaufen.
Ja, das ist doch, ein guter Tipp oder eine gute Herangehensweise. Ich habe mir jetzt nicht mehr aufgeschrieben für unsere Sendung. Wie sieht's bei dir aus?
Wenn alles gesagt ist, dann ist
alles
so
gesagt.
Ja.
Ich meine, man kann auch eine Sendung mal unter eine Stunde machen. Wir waren die letzten Sendung immer drüber und wir können jetzt auch einfach mal eher Stopp machen.
Wenn man im geschäftlichen Telefonaten ist, ist das ja auch immer so. Ne? Dann versucht irgendwie der Initiator noch Themen ranzuziehen, obwohl alles gesagt ist. Ne?
Ja.
Das ist ja total nervig. Ja. Weil der Termin wurde ja bis 20 Uhr eingestellt. Dann muss man das ausnutzen.
Dann können wir jetzt darüber reden, welches Getränk wir heute getrunken hätten, hätten wir das vorbereitet. Weil normalerweise haben wir ja traditionell immer das Getränk des Podcasts. Diesmal nicht. Diesmal auch zum Schluss der Sendung. Was hättest du denn in dieser Sendung am liebsten getrunken?
Also was ich gleich trinken werde, ist ganz klassisch ein Kölsch.
Klassisch ein Kölsch?
Ja, ist jetzt nicht so kreativ, aber das ist auch der Corona-Welle geschuldet, kann man so sagen. Denn das ist ja so, dass jetzt keiner mehr ins Büro gehen kann.
Ja.
Und im Büro war ein Kasten, der ist am 7. April abgelaufen. Wir haben heute den 27. April. Das heißt, Hashtag No Food Waste.
Ja.
Wir müssen dieses Bier vernichten.
Ah.
Und zwar nicht in der Form, dass wir es in den Garten schütten, sondern dass wir es trinken. Und als Gutmensch mache ich das natürlich und opfer mich, um dieses Kölsch seiner Bestimmung zuzuführen.
Und der 7. April ist jetzt ja 20 Tage her. Es ist ja ein Mindesthaltbarkeitsdatum. Ja. Wie ist denn das bei Bier? Hält das auch 20 Tage später? Also ist es noch genießbar 20 Tage später oder ist es sogar noch länger genießbar?
Also da ist jetzt noch kein Unterschied.
Aha.
Ich glaube auch noch länger. Also wir hatten das auch schon mal, wir haben schon mal im Keller irgendwo in der Ecke eine Flasche gefunden, die richtig alt war. Und irgendwann kippt das. Aber das merkst du dann ziemlich schnell.
Also schnell trinken, bevor es alt wird, ne? Ja.
Ja. So ist der Werbespruch.
So ist der Werbespruch.
Ich glaube, es ist tatsächlich diese Marke. Ja. Ja.
Ich hätte, glaube ich, gerne.
Wir haben ja letztes Mal einen Alt-Kölsch-Mix getrunken.
Ja, das Költ.
Költ, genau. Ich habe es letztens sogar hier im Rewe gesehen. Mhm. Und dann habe ich mich gefragt, wie wäre es denn mit einem Bönsch-Kölsch-Mix? Aber dann ist mir nicht eingefallen, wie man das nennen könnte.
Gönsch.
Gönsch.
Gönsch oder Böld.
Nee, Gönsch ist gut. Da wäre der Slogan direkt, das gönsche ich mir.
Das gönsche ich mir. Also ein Mix aus drei Biersorten rheinländischer Natur.
Ja, vielleicht sollte man es dann einfach reinschneiden.
Gibt's vielleicht schon.
Kennen Sie ein Bier, das reinscheißt?
Ach ja, Mo. Sehr schön, aber das ist ja zum Beispiel auch so ein jetzt neu mit Disney Plus. Es sind alle Disney-Folgen verfügbar, bis auf eine. Da wird ja auch hitzig drüber diskutiert. Eine Folge ist nicht im Streaming-Angebot. Weißt du, welche es ist?
Es gab früher mal eine, die war so kontrovers. Worüber war das denn noch? War das... Nee, ich weiß es nicht. Sag mal bitte.
Und zwar, es ist die Folge mit Lisas Geburtstag.
Ah, es ist das mit ah, okay. Ich dachte, es gab früher, wurde eine Folge nicht ausgestrahlt, wo es um Homers Spermien ging.
Ah.
Weil das Kraftwerk ihn so verstrahlt hatte, dass er irgendwie keine Kinder kriegen
das
konnte.
Das weiß ich jetzt nicht. Es ist die Folge mit Michael Jackson.
Ah. Mhm. Ja, schon gibt es einen Disney-Charakter.
Ein verschmähter Disney-Charakter. Ja, was völlig anderes. Ich wollte noch kurz sagen, ich hätte wahrscheinlich gerne irgendwas, was Kräftiges getrunken. Also nicht so was Leichtes wie ein Kölsch, sondern vielleicht eher irgendwie was Kaffeehaltiges. Vielleicht was Kaltes, Kaffeehaltiges, so mit auf Eis oder so. Das wäre jetzt auch, weil wir heute aktuell auch immer noch 22 Grad haben, passend zur Temperatur, ja, wäre ganz schön gewesen. Aber passend zur Temperatur, ich habe mich jetzt entschieden und da bin ich gespannt, wie deine Reaktion ist. Ich würde dich demnächst mal gerne besuchen, dann aber auf Abstand natürlich, wie es halt aktuell nur erlaubt ist. Und zwar habe ich mir jetzt ein Elektrofahrrad bestellt. Das würde ich jetzt gerne noch in den letzten 5 Minuten, damit wir unter einer Stunde bleiben, anregen. Und da können wir vielleicht in der nächsten Folge drüber sprechen. Ich habe jetzt ein Elektrofahrrad bestellt.
Ja, vielleicht reden wir dann über Elektrofahrräder. Du kannst es gerne bei mir aufladen.
Ja, also ich kann damit laut Beschreibung 120 Kilometer fahren. Ich glaube, die Distanz ist kürzer bis zu euch.
Ja.
Ich weiß nicht, wie weit ist das von mir bis zu dir?
Je nachdem, wie du fährst. Also wenn du jetzt die ganze Zeit am Rhein lang fährst und dann an der Sieg, bist du, glaube ich, so bei 55.
Das sollte gehen. Hin und zurück sollte drin sein.
Ja.
Aber ich kann es natürlich auch bei dir dann aufladen. Mit den Solarzellen wahrscheinlich dann. Ich hoffe, ich habe einen guten Tag.
Yeah.
Weil ihr habt ja keine normale Energie mehr, ne?
Nee, okay, aber wir haben eine Batterie.
Normal ist ja auch das falsche Wort, also fossile Brennstoffe. Nein, natürlich habt ihr die.
Ja.
Was ich nur sagen wollte, ich würde das gerne mal ausprobieren. Es wird demnächst geliefert, ich hoffe in 2 Wochen, wie laut Planung oder Info vom Lieferdienst. Und dann würde ich gerne von dir deine fachkundige Meinung, was du davon hältst. Wir haben ja schon mal ein Elektrofahrrad getestet. Da sind wir extra nach, wo waren wir denn da? Vor Ort,
Frechen
vor Ort von Köln. Mit Leihrädern aus Köln sind wir nach Frechen gefahren. Die Leihräder waren eine Katastrophe. Da können wir aber nächste Mal drüber sprechen.
Ja.
Und das Fahrrad, was wir da getestet haben, war auch nicht so gut. Da gibt es noch Videos von.
Nicht ideal.
Und das können wir ja dann mal gerne vergleichen. Vielleicht mache ich auch ein großes Unboxing hier im Podcast. So, das wäre mal was Neues.
Ja,
das
cool. Genau, Facette. So ein Unboxing ohne Bild. Gute Idee.
Kino im Kopf. Ich sag Kino im Kopf, das kann super spannend
sein. Okay.
Für die 3 Zuhörer, die wir haben. Und den Podigy-Zuhörer grüße ich jetzt auch nochmal.
Packing Peanuts.
Persönlich.
So, ja, stimmt. Ja, liebe Grüße an den Podigy-Zuhörer.
Nee, genau, also dann reden wir das nächste Mal einfach über E-Mobilität. Hatten wir bereits, aber ganz spezialisiert oder fokussiert auf E-Bikes. Hast du eigentlich auch eins?
Nein.
Ja. Du hast?
Nein.
Du hast keins. Aber vielleicht demnächst.
Ja.
Gut, dann speichere ich das mal einfach ganz natürlich in meinem Hirn und hoffe, dass wir zur nächsten Folge dann, also ich das auch noch parat habe, über was wir hier reden wollen dann in der nächsten Folge. Danke fürs Zuhören. Schön, dass du Zeit hattest.
Und bis zum nächsten Mal.
Tschüss. Ciao.